In der heutigen Podcast-Folge am 1. Januar. Am 1. Januar, worüber redet man? Nicht über Katerstimmung, über Ziele. Ziele ist ein großes Thema. Mache ich auch regelmäßig. Aber heute habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, nämlich die Maike, die es professionell macht. Wenn dich das Thema interessiert, und zwar ausführlich, wie man da strategisch dran geht, das erklären wir heute in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über Ziele, über Strategieplanung. Dafür habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, nämlich die Maike Wilmowitsch. Die Maike hat die Firma Wertarbeit, sie wohnt in Fürth und kennengelernt habe ich sie eigentlich schon im Schindlerhof beim Klaus Kobiol. Da war sie nämlich die linke und die rechte Hand vom Klaus. Herzlich willkommen, Maike.
Hallo, lieber Stefan.
Ich bin mir nicht sicher, ob du dich noch erinnern kannst, als wir uns kennengelernt haben, weil das war in einem Seminar, wo dich vielleicht viele noch irgendein Dokument, was da Klaus an die Tafel über ein PowerPoint geschrieben hat. Und man, ach Mensch, das ist eine tolle Seite. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da schon ein iPhone hatte. Ja, ich glaube es nicht, um was zu fotografieren. Das war der Zeit voraus. Dein Lebensweg hat dich weitergebracht in die Selbstständigkeit. Heute machst du Strategieberatung. Ich kann ja mal sagen, wie ich das mache. Ich mache ja auch eine Planung. Ich will ehrlich sein, wahrscheinlich nicht so professionell, aber besser als nichts. Ich mache eine Planung in 7 Bereichen. Die 7 Bereiche sind Arbeit und Beruf, Finanzen, Materielles, Körpergesundheit, Gesundheit und Leben, Freunde, Emotionen, Partnerschaft, Familie, Freunde und Netzwerk. Das sind so in meiner Wahrnehmung 7 wichtige Lebensbereiche, will nicht sagen, gibt auch Beispiele mit 8. Wie bist du an das Thema rangekommen?
Also Stefan, erstmal, das ist super, ne, dass du diese Lebensbereiche für dich betrachtest.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass Jahreszielplan ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Ne? Du kannst einen persönlichen Jahreszielplan erstellen, so wie du das jetzt machst. Und dann kann man aber auch im Team oder im Unternehmen einen Jahreszielplan erstellen.
Wow.
Und das sind natürlich dann andere Themen und das sollte man auch nach einer gewissen Struktur dann am Ende machen. Ne?
Okay.
Also ein persönlicher Jahreszielplan ist das eine und das andere ist ein Jahreszielplan, also eine Ausrichtung im Team.
Mhm.
Und meistens fällt uns das schwer, ne, im Unternehmen oder im Team so etwas wie strategische Planung zu betreiben, weil das ist es ja, strategische Planung. Ne? Und warum ist das so schwer? Die meisten von uns hängen ja im Tagesgeschäft fest. Das wird ja auch nicht anders gehen, Stefan, dass du von früh bis spät eigentlich von allen Seiten zugeballert wirst mit 1000 To-Dos, die an dich herangetragen werden. Und da verschwindet dieses Thema strategische Planung meistens. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass Inhaber oder Führungskräfte viele Dinge nach Bauchgefühl einfach umsetzen, ne, oder entscheiden. Und
ein großer Freund von Bauchgefühl, ja?
Ja, also das ist auch nichts Schlechtes, das zu haben und es zu verstehen, ist gut. Aber wenn man in einem Team unterwegs ist, dann klappt das nicht immer. Ne? Also man braucht etwas, auf das man sich committen kann, also auf das man sich beziehen kann, wenn man auf etwas hinarbeitet. Und es ist auch wichtig, weil, wenn du dir jetzt mal vorstellst, Stefan, wenn du dich jetzt als Unternehmen oder als Team mal einordnen würdest zwischen auf der einen Seite einer Chaos-Truppe, also ein Team, welches intuitiv handelt und auf der anderen Seite, Gegenteil davon, Perfektion. Ne? Also das sagt man auch so in der Organisationssprache, das ist so die Reife des Handels. Irgendwo zwischen dem einen und zwischen dem anderen Extrem ist jedes Team unterwegs. Ne? Also entweder ich bin eine Chaostruppe oder ich bin wirklich perfekt. Überleg mal, wo du dazwischen sein würdest. Musst du jetzt nicht sagen, Stefan, aber das kann jetzt ja jeder mal vielleicht für sich überlegen. Wenn ich eher in der perfekten Ecke unterwegs bin, ne? Also all das, was ich tue, ist strebt nach Perfektion, dann steht dahinter meist irre viel Organisation und Struktur. Manchmal kann das aber auch ein zu viel sein. Ne? Also Unternehmen, die da super gut drin sind, die machen dann meist Dienst nach Vorschrift. Oder das bedeutet auch verpasste Chancen. Also keine Frage, es gibt Branchen, da ist das total wichtig, keine Fehler zu machen. Ne? Also wenn wir jetzt an den medizinischen Bereich oder viele andere Branchen denken, da dürfen keine Fehler passieren, ganz klar. Aber in vielen, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen kann das häufig eins zu viel sein. Auf der anderen.
Ich bin mittlerweile gar kein Freund mehr von Perfektion, ja. Also ganz klar, die Bereiche, die du gerade erwähnt hast, Arzt und ja, da gibt es Sachen, Atomgeschichten oder im Weltraum, da hat man auch keine zweite Chance, ja. Aber ja. So in meinem Business 80%, mega.
Ja, genau. 80%. Es gibt aber auch viele Unternehmen oder vielleicht auch Bereiche eines Unternehmens, ne, das muss man vielleicht gar nicht alles über einen Kamm scheren, die sind eher im anderen Extrem unterwegs, ne, wo man eher improvisiert, ne, also wo eigentlich nichts klar ist. Das gibt es immer wieder auch. Und das sind dann so Hands-on-Geschichten. Häufig wird dann improvisiert, aber damit gehen auch solche Dinge einher wie Reklamationen, interne Diskussionen, Verschwendung, verlorene Zeit, doppelte Arbeit, Frust und Stress bei allen Beteiligten. Ne? Und irgendwo dazwischen ist man unterwegs. Wenn du in dem einen Extrem oder in dem anderen Extrem unterwegs bist, dann geht damit auch immer ein irre hoher Aufwand einher. Also sowohl in der Chaostruppe als auch in der perfekten Organisation ist der Aufwand für beide Ecken riesig. Und dann kannst du dir eigentlich gleich den Sarg bestellen, ne? Also wenn du eine Chaostruppe bist oder perfekt, weil der Aufwand ist nicht mehr zu stemmen. Und das Geheimnis liegt also irgendwo dazwischen. Und man muss sich jetzt überlegen, wo ist jetzt dieser Sweet Spot zwischen ich mache meine Sache gut, aber mit dem geringstmöglichen Aufwand dahinter. Und dieser Sweet Spot, dieser Punkt, verschiebt sich leider ständig. Denn das Umfeld, wo man unterwegs ist, ändert sich. Die Kundenerwartungen ändern sich. Die Trends ändern sich, Technik ändern sich. Und so ist es immer wieder ein Reflektieren, was es braucht, um diesen Punkt zu finden. Ich bin gut in dem, was ich mache und mache das mit möglichst geringem Aufwand. Und dafür ist so etwas wie ein Jahreszielplan im Team eine super Sache, also im Unternehmen. Denn eine wichtige Aufgabe von einem Jahreszielplan ist es, zu reflektieren und Ziele festzulegen.
Was sind so die Bestandteile von einem Jahreszielplan?
Genau, also du kannst dir das vielleicht so vorstellen, Stefan, dass du, stell dir mal bildlich in Gedanken eine Reise vor, ne? Also in der Mitte des Bildes bist du jetzt hier heute. Das ist Status quo. Auf der linken Seite deines Bildes ist die Vergangenheit, ne? Das, was bisher passiert ist. Du hast Erfolge erreicht, du hast Stärken, hast aber auch vielleicht Schwächen. Hast Meilensteine, die du in der Vergangenheit erreicht hast. Und auf der rechten Bildhälfte ist deine Zukunft. Ne? Und die Zukunft endet vielleicht so ganz oben rechts im Eck in der Vision. Ne? Die Vision ist so etwas wie ein abstraktes Bild in der Zukunft, wie eine Art Nordstern. Kann man vielleicht gar nicht so genau beschreiben, da willst du irgendwann mal hin. Und auf dem Weg dazwischen, also von jetzt bis zur Vision, kann es so etwas wie verschiedene Zeithorizonte geben. Ne? Also das können dann langfristige Ziele sein, mittelfristige Ziele und kurzfristige Ziele, die eine Antwort darauf geben, was muss ich denn für Zwischenmeilensteine erreichen, um zu meinem Endbild hinzukommen.
Ja.
Und ein Jahreszielplan beantwortet die Frage darauf, was werde ich für kurzfristige Ziele, also Jahresziele sind tatsächlich kurzfristige Ziele. Was werde ich da tun wollen müssen, damit ich meine mittellangfristigen Ziele und die Vision am Ende auch erreiche? Und wenn ich einen Jahres- Zielplan für mein Unternehmen machen möchte, dann sollte ich auch diese Elemente berücksichtigen. Also zum einen die Frage beantworten, wo kommen wir denn eigentlich her? Ne? Was ist denn in unserer Vergangenheit passiert? Und das kann manchmal aufschlussreich sein und hilft auch dabei, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Also gerne, wenn ich zum Beispiel mit Unternehmen, also jetzt im Dezember hatte ich relativ viele Jahreszielplan-Workshops. Also ich treffe mich dann mit meinen Kunden für 2 Tage in einem Tagungshotel. Natürlich am liebsten im Hotel Schindlerhof, weil das kenne ich gut dort alles. Ne? Ist auch wirklich ein schönes Haus. Und dann treffen wir uns für 2 Tage und machen einen Workshop zum Thema Jahreszielplan. Und damit starten wir, ne, mit einem Rückblick. Also wir reflektieren die Meilensteine aus der Vergangenheit. Auch die komplette Reise manchmal. Manche Unternehmen gibt es noch nicht lange, aber viele Unternehmen gibt es ja schon Jahre, Jahrzehnte oder sogar Generationen. Ne? Mhm. Und dann kann man gucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Was waren unsere Meilensteine aus der Vergangenheit?
Das macht ihr im Team, ja?
Das machen wir im Team, genau. Weil also mit den Führungskräften ist ein solcher Jahreszielplan-Workshop empfehlenswert. Nicht nur mit Inhaber oder Geschäftsleitung, sondern es macht Sinn, da die Führungsmannschaft mitzunehmen.
Ja, ja.
Weil nur dann bin ich auch in der Lage, meine Ziele umzusetzen. Ne? Wenn ich das nur für mich alleine mache, dann bin ich ein Flaschenhals am Ende. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Leute einbeziehe in das Ganze, kann ich auch viel mehr Kraft reinbringen in die Umsetzung der Ziele am Ende. Mhm. Ja? Und so machen wir dann mit den Führungskräften einen solchen Jahreszielplan-Workshop und gucken also erstmal in die Vergangenheit, auch in das letzte Jahr, das ist meistens bei allen noch frisch. Mhm. Und dann fragen wir uns so etwas wie, wie war denn 24 für dich? Was war denn für dich Heaven und was war für dich Hell? Also dieses Himmel- und Hölle-Spiel zum Beispiel.
Ja, ja.
Und dann schreiben wir das auf. Was ist es für jeden Einzelnen gewesen? Was war für dich Himmel, was war für dich Hölle? Da kommen schon mal spannende Sachen bei raus. Ne? Wenn neue dabei sind, neue Mitarbeiter, zum Beispiel neue Führungskräfte oder gerade wenn so ein Mix aus Jung und Alt da ist, dann frage ich auch gerne solche Sachen wie, wann kamst du denn eigentlich zu unserem Unternehmen dazu, also zu dem Unternehmen, wo du jetzt gerade arbeitest? Was hat dich eigentlich hingezogen zu dem Unternehmen damals? Ne? Und die spannendste Frage, was hat dich von Anfang an begeistert, als du zu uns kamst? Darüber kommen dann spannende Dinge raus über den Zweck eigentlich des Unternehmens, ne? Also über die Mission. Und das ist schön, das nochmal so rauszuarbeiten, rauszusehen, rauszukitzeln. Und das ist eine ja super schöne Reflexion, die allen Beteiligten gut tut. Ne? Es geht ja nicht immer nur darum, Schwächen anzugucken, sondern auch, was gibt uns eigentlich Kraft im Team? Und das sind so Fragen, da kann man das gut herausfinden. Ja? So, und wenn man dann
gerade was bei mir hell und
was war für dich Heaven und Hell? Ja.
Und hell war, ja. Also
das gab bestimmt was. Da fällt dir was ein, das glaube ich. Ne? Wäre vielleicht spannend auch zu wissen, was war es für dein Team, ne? Für deine Führungskräfte möglicherweise. Und dann kann man fragen, okay, was nehmen wir da jetzt als Fazit von mit? Ne? Das können dann Sachen sein wie, also jetzt wollen wir mal aufhören mit Punkt, Punkt, Punkt. Na, weil das war für mich die Hölle dieses Jahr.
Ja.
Da müssen wir dran arbeiten. Oder der Himmel war für mich dieses Jahr, Punkt, Punkt, Punkt. Davon will ich mehr. Das gibt mir Kraft. Na, und dann sind das Themen, die man schon mal parken kann, wo man sagt, okay, da wollen wir dann vielleicht im nächsten Jahr dran arbeiten. Das gibt dann schon mal so ein bisschen Aufschluss. Und dann im nächsten Schritt, also wenn man die Vergangenheit reflektiert hat, geht es darum zu verstehen, wo stehen wir denn jetzt? Ja? Wo stehen wir jetzt hier heute gerade mit allen? Denn es ist so wie mit einem Navigationssystem. Na, wie funktioniert ein Navigationssystem, Stefan? Also erstmal sagt man ja dem Ding, wo will man hin, ne? Was ist dein, was ist das Ziel? Und dann berechnet es die Route, ne? Wie kommt man da hin? Aber um die Route zu berechnen, muss das System deinen Standort wissen. Denn nur dann kannst du auch eine Route berechnen. Das heißt, die Antwort auf wo stehen wir jetzt, ist eigentlich die Standortbestimmung. Mhm. Ne? Weil nur dann kann man, wenn man sich ein Ziel setzt, auch die vernünftige Route dorthin planen.
Mhm.
Und zu dieser Standortbestimmung, ist es nützlich, sich verschiedene Fragen zu stellen. Ne? Also ich mache das sehr gerne mit einer sogenannten SWOT-Analyse, weil die deckt eigentlich alles ab, mehr braucht man nicht. Ne? Also eine SWOT-Analyse, SWOT ist ein Akronym und steht für Strength, also Stärken, Weaknesses, Schwächen oder ich sage auch gerne Potenziale dazu, Threats, Herausforderungen, Opportunities, also Chancen und Threats, Gefahren oder Dinge, die von außen an einen gefährlich werden können. Mhm. Also diese vier Aspekte, die kann man sich gemeinsam im Team reflektieren. Und da braucht man auch keine wahnsinnige Checkliste oder so etwas dazu, sondern man kann sich genau diese vier Fragen stellen. Die Frage nach den Stärken und den Schwächen ist eigentlich der Blick nach innen. Also man guckt sich erstmal an, wie ist es denn bei uns im Team, im Unternehmen, in der Organisation? Was läuft gut? Worin sind wir stark? Und was läuft nicht so gut? Wo haben wir vielleicht noch Potenzial? Ja, und da kann man alles Mögliche sich angucken, was man intern betrachten kann. Gerne mache ich dann erstmal freies Brainstorming. Mhm. Ja? Dann schreibt man das so auf. Wichtig ist natürlich, dass man zum Beispiel erst einmal die konkreten Ergebnisse der Kennzahlen zum Beispiel anschaut. Ne? Also wo stehen wir jetzt? Was haben wir zum Beispiel im letzten Jahr für einen Umsatz gemacht, ne? Oder für einen Gewinn? Welche Ausgaben hatten wir? Was sind unsere größten Ausgabenblöcke? Ne? Mhm. Aber auch, wie attraktiv sind wir als Unternehmen? Ne, Unternehmensattraktivität, aber auch solche Sachen wie Organisation und Struktur, wie gut sind wir mit unseren Prozessen, mit unseren Standards, wie ist die Produktqualität, wie sieht es aus mit dem Team, wie läuft das Thema Führung bei uns, wie ist das Thema Engagement, Ideenmanagement, aber auch Sicherheit, Risikomanagement, Technik, Kommunikation, Reklamationen, Neukunden, Stammkunden, all diese ganzen Dinge können da diskutiert und betrachtet werden. Und dann überlegt man, was läuft gut und wo haben wir möglicherweise noch Potenzial, und dann schreibt man diese Dinge auf. Das ist also der Blick nach innen.
Mhm.
Und dann ist es aber so, dass wir als Unternehmen ja nicht auf der grünen Wiese unterwegs sind, sondern wir sind ja eingebettet in ein Ökosystem. Ne? Wir sind ja vernetzt und abhängig von anderen, die um uns herum sind. Also wir haben Wettbewerber, Mitbewerber, wir haben Partner und Lieferanten.
Mhm.
Wir haben vielleicht noch nicht erschlossene Zielgruppen. Wir haben die Gesellschaft um uns herum. Wir haben aber auch die Gesetzgebung. Und wir haben vielleicht Megatrends, mit denen wir uns auseinandersetzen können, müssen, oder auch geopolitische Verwerfungen, ne? Also das sind ja viele Dinge, die einen Einfluss auf uns haben. Und da muss man sich dann fragen, okay, wenn wir das jetzt um uns herum betrachten, welche Beobachtungen oder Trends können wir denn da ausmachen? Ne? Was können wir vielleicht, wenn wir unsere Kunden oder Zielgruppen anschauen, daraus für uns ableiten? Partnerlieferanten, Technologie, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, Wettbewerb, aber auch Politik. Welche Chancen ergeben sich aus dem Außen für uns? Und welche Gefahren könnten uns drohen? Na, das muss man auch auf dem Schirm haben, diese beiden Aspekte. Und das ist eben auch eine Betrachtung im Rahmen dieser SWOT-Analyse, das Umfeld anzuschauen und zu gucken, was gibt es für Chancen, und welche Gefahren sind es?
Was fällt dann am leichtesten bei dieser Auswahl? Ich sag mal, so wie ich vorhin bei mir dachte, Mensch, es gibt so Themenbereiche, die kann ich schnell ausfüllen und manche, das ist nicht so meine Welt, da bin ich irgendwie schlecht drin.
Ja, das ist unterschiedlich.
Stärken und Schwächen ist nach innen und Chancen und diese Gefahren von außen. Sieht man Gefahren meistens, wenn sie am Tisch liegen, ja? Also
ja, also das ist natürlich stark branchenabhängig, ne? Und ich sehe da auch große Unterschiede von Unternehmen zu Unternehmen. Also es gibt Teams, die sprudeln raus mit Stärken. Ne, was läuft alles gut? Da ist eine wahnsinnige Stolzkultur da, eine gute Kultur im Unternehmen. Ne? Und dann gibt es andere Unternehmen, die machen vielleicht gerade eine harte Zeit durch und bei denen fällt denen gar nichts zu den Stärken ein, sondern die sprudeln mit Themen, was alles nicht so gut läuft. Ne? Dann gibt es wiederum Unternehmen, die sind sehr zukunftsorientiert, die sehen Chancen in alles und jedem, ne? Und sind gute Chancenverwerter.
Mega.
Und dann gibt es Unternehmen, die sehen eher schwarz, vielleicht auch in schwierigen Branchen. Und die sind sehr wachsam gegenüber Gefahren. Also was sind so typische Gefahren? Für viele Branchen ist es der Fachkräftemangel natürlich, ne?
Ja.
Oder Bürokratie, überbordene Bürokratie. Für manche ist es auch der Klimawandel, ne? Das alles sind Gefahren, wo man mehr oder weniger Einfluss drauf hat, aber man muss sie auf dem Schirm haben.
Ja.
Ne? Und das ist also erstmal eine erste Übung, die man machen kann. Die kann man ganz pragmatisch angehen. Das muss man nicht verwissenschaftlichen, sondern man kann. Das ist wie so eine Art Diskussionsleitfaden, den man sich merken kann. SWOT, ne? Stärken, Schwächen, Blick nach innen, Chancen, Gefahren, Blick nach außen. Und dann man kann das wie so ein Fadenkreuz auch aufmalen, ne? Also nach oben, unten, Stärken, Schwächen, links, rechts, Chancen, Gefahren. Und dann entsteht daraus ein Bild.
Mhm.
Und meistens reicht das schon für viele, um Erkenntnisse abzuleiten. Ne? Was müssen wir machen? Was sind unsere Schlussfolgerungen dann jetzt für nächstes Jahr? Für manche reicht das noch nicht. Die fragen sich dann noch Kombinationen aus diesen Feldern. Ne? Die schönste Kombination, die man sich fragen kann, ist, welche Chancen oder welche neuen Möglichkeiten sollten wir verfolgen, die gut zu unseren Stärken des Unternehmens passen? Das ist eine schöne Frage. Ne? Also da macht es Spaß, drüber nachzudenken. Man kann sich aber auch Dinge fragen, wie zum Beispiel die Kombination aus Probleme oder Schwächen und Gefahren. Ne? Man könnte sich zum Beispiel fragen, welche Verteidigungen müssten wir entwickeln, damit unsere Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden. Ne? Also und so kann man sich eigentlich zu allen Kombinationen der Sachen fragen. Das muss man aber nicht machen. Also für den ersten Step reicht es, wenn man so ein Bild davon hat und sich fragt, okay, was nehmen wir da jetzt mit? Als Schlussfolgerungen aus der Status Quo-Analyse. Also die Antworten darauf, wo stehen wir jetzt? Na, das ist also ein wichtiger Step. Jetzt haben wir aber noch überhaupt nicht über Ziele gesprochen bis zu diesem Zeitpunkt, sondern das ist jetzt erstmal ein Rückblick und eine Analyse gewesen bis dahin. Und jetzt gilt es natürlich zu fragen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ne, das ist dann der nächste Schritt, also die rechte Bildhälfte, was wir vorhin hatten, ne? Die Zukunft. Und viele sagen dann an dieser Stelle, ist völliger Bullshit, weil kein Mensch weiß, wie die Zukunft wird. Ne? Und dann ist meine Antwort darauf, das wissen wir tatsächlich nicht. Das weiß keiner. Aber es ist auch jetzt nicht unsere Aufgabe, einen Blick in die Glaskugel zu machen und uns Märchen auszudenken, sondern gut auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Mhm. Also sich Szenarien auszumalen und sich vorzustellen. Denn es gibt auch dieses Sprichwort, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Hast du das schon mal gehört?
Mhm. Einen ähnlichen Satz, glaube ich.
Einen ähnlichen Satz, ja, ne? Und
man kann ihm nicht widersprechen, ja? Also
ja, das ist so, ne? Und in dem Moment, wo ich ein bisschen Klarheit darüber habe, wo ich eigentlich hin will, ist es manchmal so, dass sich die Dinge fügen auf eine gute Art und Weise. Und wenn ich keine Idee davon habe, wo ich hin will, dann ist auch kein Wind der richtige. Also den Hafen muss ich kennen. Und wenn ich dann zum Beispiel so einen Teamworkshop mache, dann bitte ich die Teilnehmer, angenommen, wir sitzen da zu 8, 9 Leuten so in einem Workshop, dann sage ich immer, jetzt schließt mal bitte die Augen alle und zeigt mal in eine Richtung, wo eurer Meinung nach Norden ist. Ne? Wir sind dann ja in einem Tagungshotel, das weiß also eigentlich keiner, wo gerade Norden ist. Und dann sage ich jetzt bitte Augen auf, aber den Finger in die Richtung lassen und dann zeigen alle in eine andere Richtung. Ja. Und ist klar, weiß keiner, aber was ich damit dann zeigen will, ist, dass es wichtig ist, dass man als Team einen Norden hat, ne? Also einen Nordstern, damit man auch gemeinsam in eine Richtung läuft und nicht der eine in die Richtung und der andere in die Richtung und der dritte in nochmal eine andere Richtung.
Mhm.
Ne? Also man muss eine Idee davon haben, wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist die Frage nach der Vision, ne? Also was wollen wir eigentlich erschaffen? Vielen fällt das schwer, darauf eine Antwort zu finden. Und man könnte sich vielleicht einfach eine Frage stellen, die lautet, wie müsste unser Unternehmen aussehen, damit ich in 5 Jahren sagen kann, besser hätte ich meine Zeit nicht verbringen können als mit euch und mit diesem Unternehmen. Ne? Und da findet man dann im Team Antworten drauf. Die können unterschiedlich ausfallen. Das macht nichts. Ne? Also wichtig ist, dass man dann auf eine Formulierung kommt, die das alles so ein bisschen vereint und aufgreift. Und es darf so sein, dass eine Vision eigentlich wie so ein Diamant ist. Ne? Also man guckt aus unterschiedlichen Blickrichtungen drauf. Jeder blickt vielleicht von einer unterschiedlichen Facette auf diesen Diamanten und erkennt etwas für ihn, was ihn selber zum Funkeln bringt. Also im Sinne von, das treibt mich an, ich habe Lust darauf, etwas umzusetzen. Ne? Man spricht da auch von sogenannten B-Hacks, von Big Hairy Audacious Goals, also große, haarige, unverfrorene Ziele. Und das ist es, was wichtig ist, dass man so ein Zukunftsbild hat. Ne? Das muss gar nicht konkret sein, sondern abstrakt. Ich vergleiche das auch gerne mit Christoph Kolumbus. Ne? Christoph Kolumbus hat sich ja damals aufgemacht. Er hatte eine ganz klare Vision, also ein Traumbild. Was wollte der? Der wollte Indien erreichen. Ne?
Deswegen haben wir jetzt die Indianer, ja.
Ja, richtig. Er hatte eine ganz klare Vision. Er hatte auch eine Mission, also einen Zweck. Ne? Er wollte damals beweisen, dass die Erde rund ist, ne? Dass es keine Scheibe ist, dass man nicht da hinten runterfällt, wenn man weiter segelt. Er hatte auch so etwas wie lang-, mittel- und kurzfristige Ziele, ne? So wie die damals ihre Navigation gemacht haben. Kenne ich mich nicht aus, aber die hatten da so ihre Steps, wie die ihre Navigation auch mit dem Sternenhimmel so gemacht haben. Und er hatte eine glasklare Strategie. Und zwar lautete die, wir segeln konsequent nach Westen. Na, die Frage, also Strategie beantwortet immer die Frage auf, wie gehen wir denn jetzt vor, wenn wir dahin wollen?
Mhm.
Und was wir jetzt wissen ist, dass Kolumbus Indien nicht erreicht hat. Er hat seine Vision nicht erreicht. Aber er hat was anderes Großartiges erreicht. Er hat einen neuen Kontinent entdeckt. Ne? Also ich will damit sagen, es ist wichtig, ein starkes Zukunftsbild zu haben. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Aber es ist gar nicht so ganz schlimm, wenn man nicht genau dort ankommt. Ne? Sondern viel wichtiger ist, dass man Kräfte mobilisieren kann, um in eine Richtung zu laufen. Und das ist es, was ein starkes Zukunftsbild ausmacht für ein Unternehmen. Ne? Und also eine Vision kann abstrakt sein und man kann das Ganze etwas greifbarer machen. Wenn du jetzt wieder an dein Bild denkst, an die rechte Bildhälfte, oben rechts ist die Vision. Und der Weg von heute hier bis hin zur Vision, der kann nochmal abgesteckt sein. Ne? Der kann in unterschiedliche Zeithorizonte nochmal unterteilt werden. Und so dann kann es so etwas geben wie langfristige Ziele und mittelfristige Ziele und dann kurzfristige Ziele am Ende.
Mhm.
Häufig fällt es leichter, sich über mittelfristige Ziele Gedanken zu machen. Also üblicherweise ist das ein Zeithorizont von 2 bis 5 Jahren. Ne? Und das ist dann auch etwas greifbarer. Und da kann man sich dann im Team Ziele setzen, die Antworten geben, zum Beispiel auf, was wollen wir denn für einen Umsatz machen in 3 Jahren, ne? Oder wie soll unsere Gewinnsituation aussehen? Was wollen wir in Bezug auf Kunden erreichen? Wie soll unser Image sein? Thema externe Anerkennung möglicherweise, aber auch interne Abläufe, Prozesse, Mitarbeiter, Weiterbildung. Thema Organisation, Technologie, IT, aber auch Nachhaltigkeit möglicherweise. All das können Themen sein, wo man sich mittelfristige Ziele setzen kann. Und das kann man zum Beispiel in eine Tabelle einfach einsetzen, dass man verschiedene Spalten dann hernimmt, die Jahreszahlen als Überschrift haben, 2025 oder dann 26, 27, 28 und so weiter. Und dann, wenn man Antworten hat, kann man die in ein entsprechendes Feld dann eintragen. Man muss da jetzt nicht überall Antworten finden, aber wichtig ist, wenn man Antworten oder Ideen hat, dann muss man sie klar machen und aufzeigen, also verschriftlichen.
Ich kann mich entsinnen, im Seminar damals beim Klaus Kogio, er hat einen 7-Jahres-Plan gehabt.
Richtig, genau. Der hat eine 7-Jahres-Planung, viele machen eine 5-Jahres-Planung. Also man muss da für sich einen Rhythmus finden, der für einen gut ist. Also ich persönlich mache für mich privat und geschäftlich eine 5-Jahres-Planung. Ich kann das ein bisschen besser greifen. 7 Jahre ist für mich persönlich schon langfristig, ne? Und eins von meiner persönlichen Jahreszielplanung hier über all die Jahre hinweg, also ich mache das schon, seitdem ich im Schindlerhof damit das erste Mal in Verbindung gekommen bin, ne? Die Trefferquote von dem, was da drin steht in meiner mittelfristigen Planung und dem, was ich tatsächlich erreicht habe, ist bei circa 80%. Ne? 100% nicht.
Nein.
Aber ganz, ganz viele Dinge, die sind tatsächlich eingetreten. Ne? Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich klar macht, was wollen wir denn eigentlich erreichen?
Ich stelle dir mal eine freche Frage. Wärst du bei mir, wenn ich 100% regelmäßig erreiche, was ja offensichtlich gut klingt, dann waren meine Ziele zu niedrig.
So ist es. Genau. Also Ziele dürfen durchaus ambitioniert sein. Ne? Man darf sich anstrengen, um etwas zu tun. Also in dem Moment, wo ich groß denken kann, kann ich mir auch große Ziele setzen und dann werden ganz andere Kräfte frei, als wenn ich mir ständig Ziele setze, die ich permanent erreiche. Das ist dann, da werden keine Endorphine freigesetzt.
Nein, nein.
Also ich muss schon auch, also es braucht eine Mischung, Ziele permanent nicht zu erreichen. Das ist auch frustrierend.
Es ist frustrierend, ja. Es ist.
Aber man darf sich durchaus große Ziele setzen und dann hat man auch viel mehr Spaß bei der ganzen
Zeit.
Und dann gilt es, das Ganze natürlich herunterzubrechen auf Jahresziele, ne? Also man muss sich dann fragen, wenn man diese langfristigen Ziele dastehen hat oder auch die mittelfristigen Ziele, okay, was muss ich denn jetzt im kommenden Jahr vielleicht berücksichtigen, um auf meine lange mittelfristigen Ziele hinzuarbeiten, ne? Und das ist dann auch etwas, was man klären muss. Und das hält man dann auch fest. Ne? Das sind dann auch Themen, die dann quasi als Input für den Jahreszielplan dann eigentlich laufen. Also wir hatten ja bisher den Rückblick, den Status quo, da sind Themen bei rausgekommen und dann den Blick geweitet. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das alles in einen vernünftigen Jahreszielplan dann am Ende reinbringen. Meistens ist es so, dass jetzt schon eine ganz große Sammlung von Dingen da ist. Wenn das nicht der Fall ist und es ist noch nicht so viel an Fleisch am Knochen da, dann kann man sich auch fragen, stell dir vor, Stefan, es ist jetzt schon Ende 2025, ne? Und weiß nicht, macht ihr eine Weihnachtsfeier oder eine Jahresauftaktfeier im Team? Habt ihr so etwas?
Jahresfeier, ja.
Ja.
Eine
Weihnachtsfeier. Stell dir jetzt mal vor, du hältst eine Ansprache auf dieser Weihnachtsfeier. Ne? Mhm. Ende 25, also Ende diesen Jahres. Mhm. Ne? Und stell dir jetzt mal vor, was würdest du da gerne in deiner Ansprache sagen,
Stefan? Ah ja.
Mhm. Ja. Also was würdest du deinem Team, wofür würdest du deinem Team danken wollen? Herzlichen Glückwunsch, wir haben erfolgreich Punkt, Punkt, Punkt beendet. Oder wir sind stolz darauf, den Beginn von Punkt, Punkt, Punkt bekannt zu geben. Oder Gott sei Dank, danke an euch, wir müssen uns nicht länger ärgern über XYZ, da wir das und das gemacht haben.
Mhm.
Oder wir haben das und das erhöht oder das und das reduziert. Na, also was ist es, was du und deine Führungsmannschaft am Ende des Jahres feiern wollt? Und da könnte man vielleicht so 2, 3 knackige Antworten finden, ne? Um diese Jahresperspektive jetzt nochmal einzunehmen. Ne? Und zu sehen, okay, was davon wollen wir jetzt eigentlich in diesem Jahr erreichen? Und dann ist es auch wichtig, Ziele nicht einfach nur so lapidar aufzuschreiben, sondern sie möglichst präzise aufzuschreiben. Und da hilft mir und auch in meinen Workshops immer die sogenannte SMART-Methodik, ne? Ziele SMART aufzuschreiben. Das kennen ja viele schon. Aber das an dieser Stelle einzusetzen, bringt einen großen Nutzen. Also SMART ist ein Akronym wieder und jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Das S steht für spezifisch. Ne? Also ich brauche spezifische Ziele. Also was genau möchtest du erreichen? Verstehen auch andere das Ziel? Ne? Und also möglichst konkret und präzise zu sein an dieser Stelle. Das M steht für messbar. Also ist das Ziel auch messbar? Qualitativ, quantitativ. Also dafür dann Messkriterien festzulegen. Manchmal geht das nicht so einfach, dann könnte man sich fragen, wie können wir es zumindest wahrnehmbar gestalten? Ne?
Mhm, mh.
Wie kann man da einen Fortschritt erkennen? Dann sollte das Ziel A wie attraktiv sein. Also ich möchte ein Ziel haben, was mich motiviert, ne? Wo ich Lust drauf habe, auch Anstrengungen zu machen, um etwas zu erreichen. Das R steht im Gegensatz dazu für realistisch. Das heißt, ist das Ziel auch wirklich machbar? Ne? Also man sollte an dieser Stelle nicht hohe Ziele mit unmöglichen Zielen verwechseln.
Ja.
Ne? Es muss trotzdem irgendwie machbar sein. Und klar muss man dann gucken, welche Ressourcen stehen mir eigentlich zur Verfügung. Ne? Also Mittel, Zeit, kriegen wir das irgendwie gebacken. Und das T steht für terminiert. Also bis wann will man das Ziel erreichen, also mit Deadlines zu arbeiten, das macht Sinn an dieser Stelle und bringt auch Schwung in die Bude. Ne? Also wenn ich keine Deadlines habe, dann kann das so eine Kaugumminummer werden.
Ja, ja.
Also Ziele smart vereinbaren, denn ich das habe, dann sind die Ziele eigentlich gut beschrieben und gut dargestellt. Also aus all diesem ganzen Sammeln von Themen, die aus dem Rückblick, aus dem Status quo, aus dem Weitblick und den Jahres und dieser Jahresperspektive gekommen sind, muss ich jetzt also hergehen und sagen, das sind jetzt unsere Ziele für das Jahr 25 und wir definieren sie smart. Und dann bin ich aber noch nicht fertig, wenn ich meine Ziele.
Da bin ich mir ganz sicher, weil mir fehlt noch was.
Ja. Dir fehlt jetzt noch vermutlich die Antwort darauf, wie kommen wir denn dahin?
Mhm,
ne?
Mhm.
Also wenn ich Ziele habe, kann es sein, dass sie ein Wunschtraum bleiben. Ne? Weil nur, dass sie da einmal vereinbart sind, heißt das noch lange nicht, dass ich sie auch tatsächlich umsetze. Ne? Das heißt, wir müssen da ein bisschen genauer hingucken und überlegen, wie können wir denn da hinkommen? Und da ist es jetzt erstmal wichtig, so ein bisschen zu schauen, was sind eigentlich unsere Prioritäten? Ne? Worauf müssen wir besonderen Fokus legen bei uns? Und da arbeite ich gerne mit der sogenannten Strategy Map. Das ist jetzt ein blödes, sperriges englisches Wort, aber am Ende ist es nichts anderes als eine Strategiekarte, also die wichtigsten strategischen Themen auf einer Seite zusammengefasst. Das heißt, stell dir vor, du hast eine Sammlung deiner wichtigsten, also deiner wichtigsten Themen, die sich jetzt aus diesem allen ergeben haben. Und man fragt sich also, was müssen wir wirklich hinkriegen, 25, ne? Was sind unsere wichtigsten Themen? Und die clustern wir jetzt nach 4 Themenbereichen. Und zwar fangen wir an mit der Finanzsicht, also mit der Ergebnissicht. Also was müssen wir eigentlich hinkriegen in 25? Und da kommen häufig solche Sachen wie, wir müssen so und so viel Umsatz machen oder Gewinn oder Wirtschaftlichkeit oder wir müssen Wachstum erzeugen. All das sind Themen, die aus der finanzwirtschaftlichen Ecke betrachtet werden. Dann kann man das manchmal auch zusammenfassen, clustern und sinnvoll dann zusammen packen. Dann ein weiteres Cluster oder eine weitere Kategorie ist das Thema Kunde. Ne? Was müssen wir alles aus Kundensicht eigentlich machen? Ist unser Kundennutzen, ne? Wie ist der Kundenwertbeitrag? Wie wollen wir gegenüber unseren Kunden auftreten? Das können Fragen sein, die man sich an dieser Stelle stellt. Eine weitere Kategorie ist das Thema interne Prozesse. Ne? Was müssen wir eigentlich intern an unseren Standards, Ablauforganisation richtig gut hinkriegen in diesem Jahr? Worauf müssen wir Fokus legen? Und eine weitere Kategorie ist das Thema Ressourcen. Ja, das heißt, was haben wir eigentlich oder was brauchen wir für Ressourcen, für wesentliche Ressourcen, um unsere Ziele im nächsten Jahr zu erreichen? Und das kann einmal das Team betreffen, aber auch Organisation, Technik und so weiter. Und dann clustert man diese Themen so ein bisschen. Ja, also man fügt das dann da ein und dann hat man eine Übersicht auf ganz einfache Art und Weise von 3, 4, 5, 6 wesentlichen Themen, die in dieses Cluster reinfallen. Und dann wird einem klar, dass die miteinander zusammenhängen. Ja, das heißt, man kann das dann von zum Beispiel von unten nach oben lesen. Also man fragt sich dann, okay, vielleicht müssen wir dieses Jahr einen Fokus auf die Weiterbildung von unseren Mitarbeitern setzen, weil die vielleicht in einem wesentlichen Bereich, wir haben eine neue Technik eingeführt, da fehlt den Know-how. Ne? Wir müssen uns da weiterbilden. Heißt, wenn unser Team gut geschult ist, sind wir in der Lage, einen internen Ablauf besser umzusetzen, die neue Software richtig gut umzusetzen. Heißt, dann im weiteren Umkehrschluss, wenn diese Software, wenn dieser Prozess gut umgesetzt wird, können wir damit unsere Kunden besser begeistern. Ne? Wir können sind dann in der Lage, eine bessere Performance aus Kundensicht an den Tag zu legen. Und das wiederum führt dann dazu, dass wir vielleicht mehr Umsatz machen. Ne? Also es wird eine Ursache-Wirkungsbeziehung klar. Und das ist eine spannende Sache, weil es das Ganze so vereinfacht. Ne? Man hat dann also auf einen Blick die wichtigsten Themen. Und das ist dann eine Seite, die man dann auch jedem zeigen kann, also allen Mitarbeitern im Haus, ne, kann man dann auf einer Seite zeigen, schaut her, für 25, das sind unsere Themen, daran wollen wir dieses Jahr arbeiten, ohne jetzt da ins Detail zu gehen lassen. Aber zu wissen, darauf müssen wir jetzt Priorität setzen.
Ich sehe so bei so einem Ablauf, alles klar, ich mache das heute, dann wissen wir, woran wir arbeiten, so der Zwischenabgleich, der muss passieren.
Ja.
Ich sah daran, wenn ich es gut gemacht habe im Jahr, habe ich auch Ziele eher erreicht. Und wenn ich dann so im September aufgewacht bin, oh, ich habe nur noch ein Drittel vom Jahr. Das langt nicht mehr, ja. Ich habe dann 2 Drittel verpennt. Am Anfang sagt man erstmal Januar, Februar, alles klar, so in Ziele. Ey, die sehen ja gut aus. Ich sehe mich schon im Erreichten, aber ich, ja. Wie hilfst du da den Kunden, dass er unterwegs dabei bleibt?
Dass er dabei bleibt, genau. Also der die Hauptaufgabe eines Jahreszielplans ist es zunächst erstmal, die Richtung zu klären. Also wo wollen wir eigentlich hin? Und vielen fällt es schwer, und das wird auch zunehmend immer schwieriger, Ziele für ein ganzes Jahr durchzuplanen. Das kann eine echte Herausforderung sein, weil sich, das haben wir alle in den letzten Jahren gesehen, die Rahmenbedingungen so stark und immer kurzfristiger auch ändern. Also ich muss eine klare Richtung haben für das ganze Jahr. Aber es macht eigentlich Sinn, unterjährig immer wieder zu gucken, sind wir auf Kurs, ja oder nein? Und welche neuen Ziele müssen wir uns möglicherweise setzen? Was ist vielleicht gar nicht mehr aktuell? Oder wo müssen wir jetzt nochmal einen anderen Fokus drauf setzen? Und da kann es gut sein. Also zunächst erstmal sollte jeder für sich so etwas wie einen monatlichen Blick in den Spiegel machen. Also wenn ich jetzt im Unternehmen einen Jahreszielplan erarbeitet habe, dann wird das Ganze heruntergebrochen auf konkrete To-Dos. Ne? Also ich brauche einen Aktionsplan für jeden. Ne? Also nicht nur für Inhaber, Geschäftsleitung, weil dann sind wir wieder bei dieser Flaschenhals-Thematik. Ja. Da kommt am Ende gar nicht, kann das alles gar nicht alleine umsetzen. Sondern ich muss meine Führungskräfte mit involvieren und jeder geht mit To-Dos dann am Ende nach Hause. Und dann muss jeder seine To-Dos herunterbrechen und gucken, okay, wie breche ich das jetzt zum Beispiel auf die Monatsperspektive herunter? Also was ist jetzt für mich im Monat Januar relevant?
Mhm.
Und dann gehe ich selber als Führungskraft erstmal monatlich in Bewertung und Überprüfung, bin ich auf Kurs, ja oder nein. Und dann kann es sinnvoll sein, so etwas wie Quartalsmeetings zu machen. Ja, also nicht ein Jahr zu warten, bis dann am Ende das böse Erwachen kommt, sondern sich pro Quartal hinzusetzen mit der gleichen Mannschaft, die den Jahreszielplan erstellt hat und drauf zu gucken, sind wir auf Kurs nach wie vor, ja oder nein, was hat sich verändert, wo müssen wir Anpassungen vornehmen. Es ist ein bisschen branchenabhängig, ne? Also manche Branchen ändert sich gar nicht viel und dann gibt es aber Branchen, die sind viel agiler unterwegs und die müssen das einfach kurzfristiger auch machen. In jedem Fall würde ich empfehlen, ein Halbjahresmeeting durchzuführen, ne? Also auf halber Strecke ein Meeting zu machen, um da nochmal zu gucken, sind wir auf Kurs, ja oder nein. Und diese Meetings, also zum einen dieses Quartalsmeeting, als auch das Halbjahresmeeting zur Kommunikation zu nutzen, ne? Also zu als Anlass dafür zu nehmen, zu erkunden, zu verstehen, aber auch wertzuschätzen, was da ist. Es geht nicht nur darum, immer in die Defizite reinzugucken, da rein zu stieren, sondern genauso zu sagen, was ist gut? Also eine Form von Feiern ist das eigentlich fast. Ne? Oder auch Erntedank kann man dazu sagen. So ein kleines Erntedankfest zu machen. Also Anerkennen von Ergebnissen oder auch vielleicht neu gewonnenen Fähigkeiten und Erkenntnissen. Ne?
Mhm.
Weil es ist so, dass im Feiern, also wenn du an Teamfeiern denkst, die ihr vielleicht auch macht unterjährig, ne? Im Feiern wird man anerkannt. Und auch erkannt für das, was man getan hat. Ja, und das ist schön. Das tut gut. Das tut jedem Einzelnen gut. Ne? Auch Gemeinschaftsaufbau wird durch Feiern ermutigt.
Mhm.
Und persönliches Wachstum wird gefördert. Ne? Weil dieses Feiern uns auch ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal kurz zurückzutreten von diesem alltäglichen Stress. Und es gibt uns die Chance, das dann alles nochmal anders zu betrachten. Also das ist auch ein wichtiger Moment, den man gar nicht unterschätzen sollte. So dieses, die Kommunikation, ne? Zu fragen, was vielleicht, wo waren vielleicht Schwierigkeiten, welche Erkenntnisse haben wir gewonnen, was haben wir verbessert, was haben wir gelernt, wo haben wir unsere Komfortzone vielleicht verlassen oder sind mit Aha-Momenten in Berührung gekommen. All das kann geteilt werden und das tut auch echt gut. Ja.
Glaube ich sofort. Wie geht's dann weiter?
Genau, also generell gesagt, sind es vier Elemente, die man braucht für den Jahres. Das heißt, ich muss die Richtung festlegen, dann muss ich es organisieren, im Sinne von auf die Straße bringen dessen, was ich mir vorgenommen habe. Dann brauche ich sowas wie einen Check, ne, also ein Gucken, bin ich auf Kurs, ja oder nein. Da kann es auch sinnvoll sein, mit einem Kennzahlen-Cockpit zu arbeiten, was über die klassischen Finanzkennzahlen hinausgeht, ne, also nicht nur die BWA angucken, die in der Regel ja auch zu spät kommt, ne, sondern schon zu einem früheren Zeitpunkt, also nämlich während des Laufens zu gucken, sind wir auf Kurs, ja oder nein. Also die BWA oder die Ergebnisse aus der BWA, das sind ja sogenannte Erfolgszahlen. Die geben uns Auskunft darüber, wie gut wir waren, nachdem etwas passiert ist. Ne? Also der Umsatz, den ich mache, cool, aber das ist dann schon vorbei. Da kann ich gar nichts mehr dran ausrichten, wenn der Umsatz in den Büchern ist. Ne? Also eigentlich müsste ich auch eine Idee davon haben, woran erkenne ich denn unseren Erfolg schon während des Laufens? Und das können auch noch ja weitere Kennzahlen sein aus diesen Bereichen, die wir vorhin bei dieser Strategy Map auch hatten. Ne? Das sind, die geben einen guten Input dafür, was man noch anguckt. Dann, also das ist dieser Check und dann die Kommunikation, also dessen, was wir erreicht haben, eben aber auch mit einem Wertschätzen verbunden. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist eigentlich eine never-ending Story. Und cool ist es, wenn ich als Unternehmen in der Lage wäre, das auch als Prozess zu verankern im Unternehmen. Na, also das ist geil. Wenn das für so eine Art Ritual wird, nicht aus der Hüfte geschossen, das immer zu machen, sondern das Ganze zu ritualisieren.
Also es ist ein Kreislauf, ich sage mal so wie im Qualitätsmanagementsystem, die Politik gibt die Richtung vor, Ziele, QM-Bewertung, ist das kleine Einmaleins, so eine Strategie ist natürlich schon großes Kino, ja?
Also das ist machbar, das hört sich, ist gar nicht so schwierig, wenn man sich an diese Elemente hält, ne? Und es gibt auch eine Art von Vertrauen im Team. Also auch für die Mitarbeiter ist das schön zu wissen. Ich weiß, dass es so etwas wie einen Jahreszielplan gibt. Ich kann da vielleicht auch Anliegen einbringen, für die der Chef sonst nicht empfänglich wäre. Und ich weiß, es wird dann irgendwie, ich kann das aufschreiben für den Jahreszielplan. Also so kann ich meine Mitarbeiter auch einbeziehen, ne, indem ich sie im Vorfeld frage, welche Ideen hast du denn vielleicht für nächstes Jahr? Gibt es etwas, was dir auffällt? Wie könnte deinen Arbeitsbereich noch verbessern? Hast du vielleicht Investitionswünsche? Sowas fragt man normalerweise nicht, ne? Aber da so die Mitarbeiter einzubeziehen und diese Antworten darauf sind meistens super Input, um besser zu werden als Unternehmen. Und das ist ja der Anspruch, den man hat, ne? Besser zu werden in dem, was man tut. Und die Mitarbeiter einbeziehen, erfolgt dann natürlich auch im Nachgang. Also wenn dann dieser Jahreszielplan erstellt wurde, muss ich das natürlich auch kommunizieren an meine Leute. Na, also dafür kann dann auch die Weihnachtsfeier oder der Jahreszielplan, die Jahresauftaktveranstaltung, die vielleicht manche im Januar dann machen, auch ein guter Anlass sein, um das dann vorzustellen und auch zu erklären, wie sind Entscheidungen vielleicht zustande gekommen, um die Leute dann mit einzubeziehen. Also im Schindlerhof früher wurde es, und das wird immer noch so gemacht, wird ein Jahreszielplan dann auch noch richtig oldschool ausgedruckt. Ein ausgedrucktes Exemplar wird an jeden Mitarbeiter verteilt. Also es ist ja ein Hotel, also selbst ein Zimmermädchen bekommt ein ausgedrucktes Exemplar dieser Jahreszielplanung, wo vorne auch der Name draufsteht, als Arbeitsgrundlage und Orientierung für einen selbst. Das finde ich toll.
Kommt keiner raus, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht bekommen.
Ja, genau.
Ist dir persönlich in die Hand gedrückt, ich weiß es.
Genau, ne? Auch extern kann das kommuniziert werden. Was spricht dagegen, einen Jahreszielplan zum Beispiel an die Bank zu schicken oder an den Steuerberater oder an wichtige Partner und Lieferanten? Ne? Also gerade Banken begrüßen so etwas. Also das Rating kann dadurch durchaus besser bewertet werden, wenn Banken sehen, die machen strukturierte strategische Planung und zum Beispiel Netzwerk oder Partner und Lieferanten wenn ich kommuniziere, das, was ich erreichen will, ergeben sich vielleicht auch da nochmal andere Chancen. Vielleicht kommt dann ein Lieferant auf mich zu und sagt, Mensch, mit ist eine tolle Idee, was du da hast, ne? Ich kann dich da unterstützen, woran man selber vielleicht gar nicht gedacht hätte. Also das ist auch eigentlich eine Form von Transparenz, die irre viel bringen kann.
Wie viele Seiten hat so ein Dokument? Was konnte ich mir vorstellen?
Ach, das ist unterschiedlich. Also das kann von einem Dreiseiter bis hin zu einem, also im Schindlerhof wird das ja schon seit über 40 Jahren gemacht. Da ist das dann so ein, sind das so 20 bis 30 Seiten in geteilt werden. Aber so umfangreich muss das nicht sein. Also man kann die wichtigsten Dinge da auch zusammenfassen. Es geht natürlich auch digital, man muss das nicht ausdrucken. Gibt es auch tolle Tools, wo man das Ganze digital dann für sich organisieren kann. Aber das kommt drauf an. Ich würde das eher weniger umfangreich machen, aber dafür die knackigsten Dinge drin stehen haben.
Sehr spannend. Liebe Maike, gibt es noch so einen abschließenden Rat, was du unseren Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also wenn ich da jetzt auch noch mal so drüber nachdenke, muss ich sagen, man muss das nicht machen. Ne? Also
wissen muss man.
Es ist keine Verpflichtung. Also ich sehe auch viele Unternehmen, die sich ganz gut entwickeln, die keine Jahreszielplanung betreiben. Ne? Schön ist es doch, wenn man das Ganze nicht nur intuitiv gestaltet oder nur am Reagieren ist. Ne? Also in dem Moment, wo ich keine Ziele habe, kann ich nicht gestalten, sondern kann eigentlich nur reagieren auf etwas. Ne? Und in dem Moment, wo ich mich Herausforderungen systematisch stelle, komme ich in einen Gestaltenmodus herein. Also ich habe die Wahl, ne, zwischen bin ich in Anführungsstrichen Opfer oder Gestalter meiner Zukunft.
Ja, ja.
Diese Entscheidung, die kann jeder für sich selber treffen. Ich würde mich freuen, dass als der eine oder andere sich jetzt inspiriert gefühlt hat, eher zum Gestalter der Zukunft zu werden. Na, ist, wie wir es schon gesagt haben, keiner von uns kann in die Glaskugel blicken, keiner von uns ist Hellseher, aber sich auszurichten und sich vorzubereiten, das finde ich persönlich eine tolle Sache.
Wenn jemand jetzt gerne mehr wissen möchte und mal so ein bisschen reinstuppern möchte, hast du vielleicht so eine Art Freebie, den ich in die Shownotes reinpacken
kann? Ja, genau. Danke, Stefan, für den Hinweis. Das machen wir. Also wir stellen ein Freebie rein. Das ist eine Anleitung mit den wichtigsten Steps, über die wir jetzt auch gesprochen haben, wie kann ich meinen Jahreszielplan gestalten? Welche Dinge sind da zu tun? Welche Schritte sind zu gehen? Das ist quasi wie so eine Mini-Zusammenfassung. Das stellen wir gerne rein, sehr gerne.
Machen wir. Liebe Maike, dann sage ich jetzt erstmal einen guten Start in das Jahr. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir, Stefan, und alles Gute für 25 für dich.
Dito.